Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.
Football Kale, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 134. Ausgabe des Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und heute sind wir mal wieder in einer meiner Lieblingsländer unterwegs. In Skandinavien, wie ihr mich kennt, fühle ich mich einfach wohl und heute sind wir in Norwegen. Letztes Mal in Norwegen waren wir mit Martin Kreuzriegel in Vålerenga. Diesmal sind wir weiter nördlich, aber wer es ist und was sie gerade macht, erfahrt ihr jetzt. Hi Julia.
Hallo, danke für die Einladung. Mein Name ist Julia Kofler, ich komme aus Österreich, bin 27 Jahre alt, bin Fußballspielerin und spiele aktuell seit dem Sommer für AAFK Fortuna in Ålesund. Ziemlich weit oben im Norden von Norwegen. Und ja, freut mich sehr, dass ich da sein darf.
Ja, perfekt, perfekt. Und wie es natürlich bei uns Tradition ist, wird das Aktuelle zuerst besprochen. Und das Aktuelle, wie du schon gesagt hast, du bist jetzt seit Sommer eben in Ålesund. Und ja, wie hast du dich mittlerweile eingelebt? Weil ich meine, ich kann es mir schon vorstellen, Österreich ist schon ein wunderschönes Land. Und dann aber nach Norwegen mit dieser Kulisse, mit dieser Natur. Und ich war vor 3 Jahren, also knapp einem Jahr vor der Geburt meines Kindes, mit meiner Freundin eine Kreuzfahrt durch Norwegen machen. Und da waren wir auch in Ålesund. Also traumhafte Stadt. Und alleine das Stadion, zum Beispiel bei den Männern, ich weiß ja nicht, wie es bei den Frauen dann gelegen ist, aber traumhafte Kulisse.
Ja, genau. Also ich bin immer noch sehr überwältigt, wenn ich neue Orte da entdecken kann. Also von der Natur her ist es wirklich traumhaft. Also ich glaube, das beschreibt es echt ganz gut. Aber in Österreich ganz schön ist, es ist schon nochmal ganz anders mit dem Meer, den Fjorden und so weiter. Und ja, mit dem Wetter habe ich bisher aktuell echt sehr viel Glück gehabt, weshalb es auch nochmal ganz viel schöner gemacht hat. Bezüglich deiner Frage mit dem Stadion, wir sind tatsächlich im selben Stadion wie unsere Männer. Das heißt, genau, mega cooles Stadion. Ja, super Gegebenheiten, tolle Infrastruktur. Also echt, alles in allem sehr, sehr cool.
Ja, perfekt. Und das mit dem Wetter hast du natürlich dann auch nochmal Glück gehabt, weil eigentlich heißt es ja, dass es in Norwegen öfters regnen soll, beziehungsweise kalt sein soll, aber als wir vor eben 3 Jahren in Norwegen waren, hatten wir auch traumhaftes Wetter, außer in einer Stadt. Und da gingen ja die Gerüchte rum, dass es dauerhaft regnet und es ist Bergen. Warst du schon mal in Bergen?
Ja, also nur kurz mit dem Flieger sind wir dazwischen gelandet, als wir zu einem Auswärtsspiel gefahren sind. Aber jetzt in der Stadt oder in Bergen an und für sich war ich jetzt nicht länger leider.
Aber hat es da auch geregnet oder war es da trocken?
Boah, gute Frage. Ich glaube, es hat geregnet tatsächlich.
Also, du hast hiermit die Gerüchte bestätigt, nicht nur ich. Es regnet angeblich in Bergen immer und wir waren da wirklich den ganzen Tag, 8 Stunden lang. Danach konnte ich mein Handy wegwerfen gefühlt, weil es komplett durchnässt war. Und wir konnten nichts erleben in Bergen, aber dafür war alles und umso schöner, weil traumhaftes Wetter, traumhafte Stadt und wie schon wir beide auch bestätigt haben, das Stadion liegt ja in einer traumhaften Kulisse, wenn du da von diesem Berg oben, was in Ålesund als Aussichtsplattform ist, runterschaust auf das Stadion, dahinter das Meer, die Gebirge, die Fjorde. Also ich glaube, ich könnte mich gar nicht darauf konzentrieren, Fußball zu spielen, wenn ich wüsste, wie die Kulisse im Hintergrund ist.
Ja, das stimmt. Also es ist echt wunderschön. Also das kann ich echt bestätigen.
Also, wie es sich anhört, hast du dich schon mal richtig gut eingelebt. Und wenn ich mir jetzt die Tabelle mal aufrufe, auch fußballerisch läuft es für dich persönlich richtig gut mit deinem neuen Verein. Ihr seid aktuell Tabellenzweiter nach 19 Spieltagen, nur einen Punkt hinter Haugesund. Also, direkter Aufstieg ist noch in guter Nähe. Also, was ist ein Punkt? Wir wissen ja alle, wie im Fußball ein Punkt ist gar nichts. Tordifferenz seid ihr sogar besser. Wie siehst du aktuell die Saison?
Ja, also es ist tatsächlich heuer anders. Also es steigt nicht nur der Erste auf. Die stocken die Top-Serien auf. Das heißt, die ersten drei gehen fix, also qualifizieren sich fix für die Top-Serien. Und nur der Vierte spielt Relegation gegen den Letzten aus den, also von der Top-Serie. Und genau deswegen, ich sage mal so, also bisher, seit ich da bin. Ja, also die Spiele waren schon ganz gut. Eines haben wir blöderweise unentschieden gespielt, wo wir auf jeden Fall hätten gewinnen müssen. Aber ansonsten, ja, glaube ich, können wir ganz zufrieden sein mit den Punkten bisher.
Da du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, dass man im Frauenfußball leider weniger Infos hat als wie bei den Männern, nimm uns doch einfach mal mit, wie war auch die fußballerische Reise für dich aktuell in Norwegen? Also da habe ich leider gar keine Stats bisher gefunden. Du bist ja seit Sommer, wie du schon sagst, in Ålesund. Wie hast du dich
Genau.
da eingewöhnt in die Mannschaft, in das Umfeld, fußballerisch vor allem? Ich kann mir das auch vorstellen, dass es nochmal ein Unterschied so in Österreich ist, wo man dann später auch nochmal zu sprechen kommt. Aber ja, bist du Stammspielerin oder wie läuft das aktuell für dich?
Genau, also es war anfangs ein bisschen schwierig. Ich bin gekommen und am Wochenende ist direkt die Rückrunde losgegangen, also ohne wirklich eine Vorbereitung gespielt zu haben. Das hat das Ganze natürlich ein bisschen schwer gemacht. Ich habe aber, also ich bin keine Stammspielerin aktuell, habe aber immer mehr Minuten Einsatz bekommen und habe mich dann leider am Sprunggelenk ein bisschen verletzt und war jetzt die letzten, ja, 3 Wochen raus. Aber ja, bin jetzt wieder voll im Training und auch wieder spielfit.
Ja, perfekt. Dann können wir dir jetzt nur die Daumen drücken, dass du für die restlichen Spiele dann auch wieder Vollgas geben kannst, beziehungsweise dann auch dir einen Stammplatz erarbeiten kannst, weil ich glaube, das war auch die Ambition von dir, oder? Wenn du jetzt dein Heimatland verlässt, dann in eine neue Liga, in ein neues Land, um dann wahrscheinlich auch Stammspielerin zu sein.
Ja, klar, also ich glaube, es braucht Zeit, vor allem ohne so richtige Vorbereitungszeit war es nicht ganz so einfach. Auch wie du schon gesagt hast, der Unterschied zu Österreich ist schon ein großer Unterschied, würde ich jetzt mal sagen, auch von der Physis und so weiter. Und aber ja, also klar, das wäre schon jetzt noch mein Ziel, oder auf jeden Fall so viele Minuten zu bekommen wie möglich.
Ja, perfekt. Wie gesagt, können wir dir eigentlich aus Nürnberg hier nur die Daumen drücken, von ganz weit weg. Aber ihr
Dankeschön.
habt ja auch noch einige Spiele vor euch. Vor dem, das ist ja für die, wo es nicht wissen, Norwegen spielt im Kalenderjahr und nicht wie andere Ligen in Europa mit Hin- und Rückrunde von Sommer bis Winter, dann Pause, sondern ihr spielt ja wahrscheinlich wie die Männer nach Kalenderjahr und beendet im Oktober eure Saison.
Genau, genau. Also es sind jetzt nicht mehr allzu viele Spiele leider. Wir haben jetzt noch nur mal 3 Spiele zu spielen. Also jetzt nächstes Wochenende oder kommendes Wochenende haben wir, also ist frei. Und dann geht's in die letzten 3 Runden, genau der Rückrunde. Also sprich, dann ist die Saison fertig und nicht die Winterpause, wie es sonst so üblich ist für mich.
Er wird wahrscheinlich für dich auch eine Umgewöhnung sein. Ich hatte vor Anfang des Jahres einen männlichen Spieler aus der 3. dänischen Liga, der auch aus Deutschland nach Dänemark ist. Und er meinte dann, ja, es ist schon echt gewöhnungsbedürftig, dass man im Sommer eine kurze Vorbereitung hat und dann direkt in die Saison startet, dafür der Winter ewig lang ist. Was machst du mit so viel Freizeit denn?
Genau, also zu viel Freizeit, ja, es ist dann richtig viel Freizeit. Wir trainieren dann noch nach, ich glaube um die 3-4 Wochen und haben dann auf jeden Fall schon mal den ganzen Dezember frei, wo ich auf jeden Fall die Zeit nutzen werde, nach Hause zu fliegen, die Familie zu besuchen und ja, den Urlaub vielleicht nachzuholen, den ich im Sommer nicht so hatte.
Ja, definitiv, das hast du dir dann, glaube ich, auch verdient nach der Saison. Weil vor allem, ich stelle es mir halt echt schwierig vor, wenn man dann im Sommer von einem europäischen Verein wechselt, wo nicht nach dem Kalenderjahr spielt und auf einmal kommst du zu einem Verein wie nach Norwegen. Ja, wir haben keine Sommervorbereitung. Wir sind jetzt eigentlich direkt schon in der Saison und dann ist ja die Umstellung auch für dich persönlich eine ganz andere, weil du hast ja deine ganze Karriere eher in Österreich und Deutschland verbracht, wo es diese typische Winter- und Sommerpause gibt. Das hast du ja in Norwegen nicht. Du hast eine Riesenpause und vielleicht mal im Laufe der Saison 1-2 Wochenenden frei, aber das war's dann.
Ja, genau. Also das ist schon ein großer Unterschied und vor allem hatte ich auch bisher noch nie so eine kurze Sommervorbereitung. Also nicht jeder Spieler oder nicht jede Spielerin mag die Sommervorbereitung, aber ja, in meinem Fall hätte sie mir wahrscheinlich gut getan, um mich zu zeigen und so weiter, aber ja, das wusste ich auch davor.
Ja, perfekt, ja, wegen der Sommerbereitung fühle ich. Ich habe es, ich meine Karriere beendet habe, was heißt Karriere, ich war Amateurfußballer, aber bis ich die beendet habe, habe ich die Sommervorbereitung. Die war mir aber ehrlich gesagt lieber als die Wintervorbereitung. Da bin ich mal gespannt, was du dann dazu sagst, weil ich meine, Wintervorbereitung in Norwegen wird länger werden, härter werden, als jetzt in Europa. Weil da war die Wintervorbereitung vielleicht 3-4 Wochen, da hast du jetzt vielleicht 2-3 Monate.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Da bin ich mal gespannt, ja.
Ja, dann kommen wir, bevor wir den Rundflug starten, nochmal zu den letzten 3 Spieltagen. Du hast ja gemeint, ihr habt noch 3 Spieltage dann nach dem freien Wochenende. Da spielt ihr gegen Drümse. Die auf einem Relegationsabstiegsplatz stehen, also eigentlich von der Tabellensituation her der einfachste Gegner von den letzten 3. Dann Asane, oder wie man die ausspricht, die sind auf Platz 4 aktuell, aber trotzdem habt ihr ja einen großen Punktevorsprung vor denen und Viking habt ihr auch noch, also eigentlich 2 machbare Gegner und ein 50-50-Spiel. Oder wie siehst du das?
Ja, also ich habe mir sagen lassen und ich kann es auch echt bisher bestätigen, in der Liga kann jeder jeden schlagen. Also da ist es gar nicht so, dass jetzt die ersten 4, klar, man geht als Favorit in das Spiel, aber die anderen sind da echt, also vom Leistungsniveau her ist da nicht allzu ein großer Unterschied. Und ja, ich glaube deswegen, klar, wir wollen da auch, glaube ich, 9 Punkte aus den 3 Spielen holen. Das ist das klare Ziel. Aber es wird nicht einfacher, gegen Tromsø zu spielen, als gegen, ja, Bergen, also gegen die Åsane.
Ach, das ist Bergen, oder wie?
Genau, weil, das ist Bergen.
Okay, weil bei den Männern gibt es ja den Verein auch und Bergen nochmal extern.
Oh, ich weiß gar nicht, ob die vielleicht in den Top-Serien sind, aber ich glaube zu wissen, dass Åsane in Bergen beheimatet ist oder zumindest in der Nähe.
Schau, da lerne ich auch dazu, obwohl mich Skandinavien echt wirklich interessiert. Mich schauen zwar die Leute immer an, ja, was ich mit Skandinavien habe, so kleines fußballerisches Land, aber wie wir am Anfang des Gesprächs hatten, allein die Natur, die Schönheit des Landes. Und dann kommt natürlich noch der Fußball, was mich interessiert. Deswegen habe ich mich riesig auch gefreut, dass du dazu gesagt hast und ich gelesen habe, dass du eben nach Norwegen wechselst. Weil da kann man sich da trotzdem richtig lang unterhalten. Ich meine, wir haben jetzt eine volle Stunde uns unterhalten und der größte Teil ging eigentlich um die Schönheit und allgemein Skandinavien.
Ja, das stimmt.
Ja gut, dann würde ich sagen, wir starten den Rundflug und da musst du mir ein bisschen helfen. Ich habe wirklich lange gesucht nach Infos über dich. Fangen wir einfach mal an. Du bist ja in Österreich auf die Welt gekommen, geboren. Hört man ja auch am Dialekt und ich liebe den österreichischen Dialekt.
man versteht mich.
Ich habe aus Oberösterreich Freunde. Wenn die das reden anfangen, habe ich Probleme. Okay. Dich versteht man perfekt.
Sehr gut.
Dann nimm uns nochmal mit. Wie hast du denn das Fußballspielen angefangen? Weil ich sehe erst die ersten Statistiken im Jahr 2013-14, aber da hast du wahrscheinlich schon ewig Fußball gespielt.
Ja, genau. Also ich habe schon als ganz kleines Mädchen angefangen. Angefangen im Garten mit meinem Bruder, mit meinem Papa, mit meinen Cousins und bin dann auch relativ schnell zu einer Jungsmannschaft gekommen. Das war damals in Kirchbach. Das war gleich ein Nebenort in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Hab da gespielt bis zur U10 mit den Jungs, bin dann in eine etwas kleinere Stadt in der Nähe auch gewechselt, habe da noch bis zur U16 tatsächlich mit den Jungs gespielt. Nebenher war ich da in Österreich nennt man das LAZ, so ein Ausbildungszentrum. Da habe ich auch mit den Jungs trainiert. Zweimal in der Woche war das in Villach und war dann auch schon in der U16 Auswahl und in der größeren Auswahl, das waren so die Bundesländer, wo wir da dann auch die Bundesländermeisterschaften gespielt haben gegen verschiedene oder gegen die gleichaltrigen Mädels aus den anderen Bundesländern. Und bin dann nach St. Pölten. Da gibt es ein Zentrum für Frauenfußball, wo man eigentlich die Oberstufe mit dem Sport mega gut kombinieren kann. Oder wo eigentlich genau dafür ausgelegt ist, für Leistungssportlern und unter anderem auch speziell auf Frauenfußball. Ja, bin dann eben mit 15 Jahren nach St. Pölten gewechselt in die Schule und habe da nebenher bei Sturm Graz gespielt. Das heißt, ich war von Montag bis Freitag in St. Pölten und am Wochenende in Graz oder zu Hause, wie es sich eben ausgegangen ist. Habe da dann auch die Schule abgeschlossen. Und genau, war dann noch ein Jahr in Graz und bin dann nach Werder Bremen gewechselt und war da auch 3 Jahre. Und genau, dann bin ich zurück nach Österreich zu Altach und da war ich die letzten 4 Jahre.
Ja, perfekt. Du hast uns jetzt schon mal kurz und knapp deinen Weg erklärt, aber wir wollen natürlich auch ein wenig genauer reingehen. Und du hast ja gemeint, Sturm Graz, kann man mal sagen, war deine erste Profistation in Österreich und es war die Saison 14-15. Da warst du noch verdammt jung, das war vor 10 Jahren ungefähr, da warst du 17.
Ja.
Da war ich einfach 22, ich bin echt alt. wie war damals das Niveau? Also wir hatten ja schon einige Mädels, wie du wahrscheinlich auch gesehen hast, aus Österreich am Start. Und da war immer das Gespräch, ja, 2-Klassengesellschaft in der Liga, du hast deine Top-Mannschaften, wo oben weglaufen und die anderen spielen halt unter sich, um die goldene Ananas auf Deutsch gesagt. Hat sich natürlich mittlerweile auch gesteigert, das Niveau, aber wie war damals das Niveau?
Also das kann ich schon sehr gut bestätigen. Damals mit Sturm haben wir, ich glaube, in jedem Jahr den 2. Platz erreicht, als ich noch da gespielt habe. Und genau, St. Pölten war ein bisschen unantastbar. Ich kann mich erinnern, dass wir, glaube ich, zweimal, einmal unentschieden und einmal, glaube ich, gewonnen haben oder auch ein Unentschieden. Aber ansonsten war das schon, ja, relativ Zweiklassengesellschaft. Das kann ich ganz gut bestätigen damals.
Ich meine, du warst ja damals, wie gesagt, 17 Jahre alt, deswegen waren die Einsatzzeiten in der ersten Mannschaft, jetzt, was ich so gefunden habe, nicht so viel. Wie bist du denn damals trotzdem damit umgegangen? Ich meine, Sturm Graz, trotzdem einer der Top-Clubs, kann man sagen, in Österreich im Frauenfußball. Wie du ja auch gesagt hast, in der Zeit, wo du da warst, immer Tabellenzweiter hinter den Unantastbaren, die ja heute auch immer noch unantastbar sind. Wie war das denn für dich als junge Spielerin? Natürlich hat man es wahrscheinlich verstanden. Ja, ich bin noch jung, die Alten haben mehr Erfahrung, deswegen spielen die, aber trotzdem, wie bist du damit damals umgegangen?
Boah, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dann habe ich, also ich habe da sehr viel Stamm gespielt. Also hauptsächlich war ich da eine Stammkraft bei Sturm Graz.
Dann muss ich sogar Donati leider melden, dass sie nur Mist reinschreiben, weil laut der Seite, wie gesagt, okay, das ist bei Frauen, bin ich ehrlich, schwieriger als bei Männern, ja, Statistiken zu finden. Und da hast du in deiner ersten Saison 4 Einsätze, in der zweiten einen und in der letzten, bevor du dann eben, wo wir dazu gleich kommen, 9 Einsätze.
Okay, also ich glaube, wenn ich nicht gerade verletzt war oder krank war, dann meine ich mich zu erinnern, dass ich da auch, ja, meistens in der Startelf gestanden bin.
Dann entschuldige ich mich für den Fehler.
Alles gut.
Und
alles
dann, gut, nach 3 Jahren Graz, okay, du sagst gerade, du, wenn du dich richtig erinnerst, warst du Stammspielerin. Aber warum ist dann der Wechsel vor allem von Österreich, was näher an Bayern liegt, weißt du, näher an deiner Heimat liegt, warum kam dann gleich der radikale Schritt, ey, wenn ich Österreich verlasse, dann gehe ich gleich so weit weg in ein Bundesland nach Deutschland, wo ich eh kein Mensch verstehe und der kein Mensch mich versteht?
Ja, gute Frage. Also das hat sich damals so ergeben. Ich habe mir 2 Vereine in der deutschen Bundesliga angeschaut und ja, dort, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe, wo ich ein gutes Gefühl gehabt habe, da bin ich dann schlussendlich in Bremen gelandet. Und ja, ich muss sagen, also ich bereue es auch gar nicht. Also ich habe die Zeit dort sehr genossen und ja, hatte da echt eine ganz coole Zeit.
Und genau, da hast du auch laut Statistiken mehr Einsätze gehabt. Du hast dann zum Beispiel am Anfang erstmal wahrscheinlich in der zweiten Mannschaft gespielt, um, genau, dich an Deutschland zu gewöhnen, in der Regionalliga Nord. Für die, wo, genau, es nicht wissen, in Deutschland bei den Frauen ist die Regionalliga die dritte Liga. Also trotzdem noch relativ hohes Niveau. 4 Einsätze, 3 Buden. Ich glaube, besser hättest du nicht starten können, oder?
Ja, genau. Also die Anfangszeit habe ich damals auch echt gebraucht. Also das war mir auch als junge Spielerin ganz bewusst, dass ich da noch nicht so weit war, dass ich mich erstmal an das Tempo und alles gewöhnen musste. Aber das hat mir dann auch ganz gut getan, dort Minuten zu sammeln, ja, mich zeigen zu können und, wie du schon sagst, das ein oder andere Tor zu machen.
Ja, klar, ich meine, wie gesagt, das ist das erste Mal, wo du dann von daheim so richtig weg bist. Weil ich meine, in Österreich ist trotzdem Österreich, ne, das sage ich als Deutscher, ja, auch, in Deutschland ist halt trotzdem Deutschland. Aber das, ja, erste Mal die Landesgrenze, auch wenn es eigentlich das Nachbarland ist und die gleiche Sprache ist, der Dialekt im Norden ist zwar ganz anderer, aber muss es nicht ja trotzdem auch erstmal an alles gewöhnen. Jetzt mal abgesehen vom Sportlichen, dass du dich erstmal in der zweiten Mannschaft beweisen musstest oder erstmal reinkommen musstest, wie war das denn privat für dich, dann in den Norden hochzuziehen, erstes Mal eine Wohnung, alles drum und dran, wie war das für dich, auf einmal alleine da zu stehen?
Genau, also ich muss sagen, die Mannschaft und die ganzen Leute um mich herum, es war auch noch eine zweite Österreicher, oder eine, wir waren 3 Österreicherinnen im Team, das hat das Ganze schon sehr erleichtert, würde ich jetzt mal sagen, vor allem am Anfang, um Anschluss zu finden. Und genau, ich war dann auch in einer WG mit eben noch einer Österreicherin und einer ganz netten deutschen Handballerin. Und genau, also das Leben neben dem Sport oder der Einstieg war also optimal. Also da hat es nicht mal einen Funken an Zweifel gegeben oder irgendwas, dass ich nach Hause will. absolut nicht. Also da habe ich mich von Anfang an mega wohl gefühlt und ja, war eine mega coole Zeit.
Glaube ich dir, und du hast dich dann so schnell dran gewöhnt, dass du in der gleichen Saison dann sportlich gesehen dann auch dein Bundesliga-Debüt geben durftest in Deutschland. Und hast einfach 15 Spiele gemacht und wie ja bekannt ist, gibt es in der deutschen Frauen-Bundesliga nicht so viele Mannschaften, also auch nicht so viele Spieltage. Heißt 15 Einsätze ist doch relativ viel gewesen zur damaligen Zeit.
Ja, doch. Also ich war dann auch sehr überrascht. Ich glaube, es war dann eher der Rückrundenstart, da wo es so richtig angefangen hat, dass ich viel gespielt habe. Und ja, ich habe da das Vertrauen von der Trainerin damals bekommen und auch genossen und ja, war mega happy. Und ich glaube, das hat das Ganze auch einfach nochmal einfacher gemacht. Wenn es im Sport gut läuft, dann ja, ist das Leben nebenher natürlich auch nochmal ganz anders und positiver. Und ja, war schon richtig, richtig cool.
Vor allem, du hast es auch geschafft, in deiner ersten Bundesliga-Saison gleich dein erstes Bundesliga-Tor zu schießen. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, es war ein Abstaubertor. Also war jetzt nichts eines, ein sehr, sagen wir mal, sehenswerter Treffer, aber ja, Tor ist Tor. Und ja, ich kann mich noch erinnern, dass sich alle ziemlich gefreut haben für mich und ich mich natürlich auch. Deswegen, ja.
Definitiv, aber sportlich lief es für dich vielleicht gut, aber leider für euch als Mannschaft nicht, weil ihr musstet ein Jahr in die zweite Bundesliga-Runde. Wie war das denn für euch?
Das stimmt, also da ist schon mal eine ganze Welt zusammengebrochen. Ich kann mich noch erinnern, wir haben da auswärts in Freiburg gespielt und das war, glaube ich, sogar der letzte Spieltag, als wir dann ja fix abgestiegen sind. Und ja, die Heimreise und die Tage danach waren schon ja spürbar bei uns allen. Und ja, das war schon nicht ganz so einfach für uns als Mannschaft.
Glaube ich dir. Und ihr habt es aber dann wieder so euch zusammengerissen und zusammengerauft mit dem Gedanken, jetzt erst recht. Du hast mit 11 Einsätzen 3 Toren auch dazu beitragen können. Ihr seid direkt wieder aufgestiegen. Nochmal ein Jahr Bundesliga-Luft geschnuppert, bevor du dann, kommen wir gleich dazu, wieder nach Hause bist. Aber wie war dann dein letztes Bundesliga-Jahr für Bremen? Weil danach war ja Schluss.
Genau, also damals kam dann auch die Corona-Pandemie in der zweiten Liga und die Liga wurde da auch, glaube ich, gar nicht mehr fertig gespielt, aber glücklicherweise sind wir trotzdem aufgestiegen. Wir hatten da in den 3 Jahren 3 Trainerwechsel und ja, im letzten Jahr bin ich dann absolut nicht mehr zum Zug gekommen und ja, war also hatte kaum Einsätze, war auch oft gar nicht im Kader und ja, deswegen, ich war auch mit meinem Studium fertig, das ich in Bremen eben angefangen habe und ja, deswegen war es an der Zeit für mich, mich neu zu orientieren und genau, vielleicht nochmal einen Schritt zurück zu machen oder ja. Genau, das letzte Jahr in Bremen war jetzt sportlich gesehen für mich nicht kein gutes Jahr, wenn ich so sagen kann.
Dann sagen wir mal so, dann war der Schritt natürlich verständlich, dass du Werder Bremen verlässt und wieder in die Heimat gegangen bist. Aber warum hast du dich denn für die Heimat entschieden und nicht nochmal vielleicht ein anderes Abenteuer oder ein anderer Bundesligist?
Ich wollte, also mein größtes Ziel war eigentlich, den Spaß am Fußball wieder so ganz zurückzubekommen. Der ist mir da ein bisschen, ja, ehrlich gesagt, abhanden gekommen durch die wenige Spielzeit. Man rackert sich die ganze Woche ab, um am Wochenende ja vom Fernseher aus zuzuschauen. Das war nicht so einfach und genau deswegen lag da mein Fokus einfach, ich muss spielen, ich will 90 Minuten am besten spielen und genau deswegen war da der Schritt nach Österreich zurück vielleicht, also war damals aus meiner Sicht und ja auch aus der Beratersicht damals ja ein guter. Also nicht wirklich, also ja, es war ein Schritt zurück, aber mir hat es sehr viel gegeben.
Glaube ich dir, und da waren die Einsatzzeiten auch wieder richtig gut. Ich meine, 17, 18, 18 Einsätze in den ersten drei Saisons. Also relativ viel wieder, im Gegensatz zu Bremen oder davor. Meine Bremen-Zeit. Du hast auch wieder Tore geschossen und der Spaß war wieder da. Und was ich auch gelesen habe, ich weiß ja nicht, ob das jetzt in der Hinrunde letzte Saison war oder Saison 23, 24. Wir reden hier gerade mit der Torschützin des Jahres 2024.
Mit mir?
Ja.
Ja, genau. Ich habe also nicht Torschützenkönigin, sondern ich habe den Award für das schönste Tor des Jahres in Vorarlberg bekommen.
Und das Tor habe ich mir natürlich angeschaut. Eine traumhafte direkte Ecke gegen deinen Ex-Club.
Genau, genau.
Wie kommt man auf eine Idee, in einem Bundesligaspiel eine direkte Ecke zu schlagen?
Das hat schon relativ früh begonnen. Das hat tatsächlich in Vorarlberg begonnen. Das war aber schon 2012 oder 2013 mit der U-Nationalmannschaft, als mir das mal quasi unabsichtlich gelungen ist und dann immer wieder öfter gelungen ist. Und ja, genau, das war auch nicht mein erstes und letztes direktes Eckentor. Also das wurde dann so ein bisschen, ja, konnte ich mich ab und zu mal, ja, hat das geklappt. Und ja, umso schöner, dass das als, also dass da auch mal eine Frau als Tor des Jahres nominiert war und den Preis dann auch bekommen war, hat mich unglaublich gefreut und geehrt und ja.
Ja, definitiv. Und wie du schon sagst, als Frau normalerweise, wenn man Sportler vergleicht, ist leider Gottes in der heutigen Gesellschaft immer noch so zu 90% ein Mann, obwohl die Frauen meiner Meinung nach, da bin ich auch recht offen, genau dasselbe leisten, wenn nicht sogar teilweise mehr. Und dass dann trotzdem immer die Männer die ganzen Preise und Anerkennungen abstauben, finde ich auch nicht so gut, aber deswegen umso besonderer, glaube ich, dass du mit deiner direkten Ecke den Award eben bekommen hast.
Ja, mega. Also muss ich dir recht geben. Hätte ich auch gar nicht damit gerechnet, aber ja, umso schöner war es dann, als ich die Info bekommen habe, dass ich den Preis gewonnen habe.
Ja, perfekt. Und dann jetzt, kommen wir zu einer letzten Saison in Alltag. Da wurde ja das erste Mal das Ligensystem angepasst, auch wie bei den Männern. Sag mal, wie findest du das Ligensystem mit Aufstiegsrunde und Abstiegsrunde, also Meisterrunde und Abstiegsrunde?
Also an und für sich finde ich es ganz cool, dass die, also man hat ja schon in Österreich, ich sage jetzt mal, die Lücke zwischen oben und unten, die ist kleiner geworden. Aber die Top-Mannschaften, die auch in der Champions League spielen, die auch international vertreten sind, die haben schon mehr an Qualität, sage ich jetzt mal, als die unteren Mannschaften. Und ich glaube, deswegen ist es auch für diese Mannschaften ja schon nochmal ein Vorteil und auch besser, damit sie einfach jedes Wochenende ein Spiel haben auf höchstem Niveau und wo jeder gefordert ist. Auch St. Pölten. Und ja, wir haben es ja letztes Jahr leider nicht in die Meisterrunde geschafft, sondern waren in der Qualifikationsrunde. Ja, unten ist es halt so, du spielst, wenn du jetzt nicht ein klassischer oder nicht um den Abstieg mitspielst, dann spielst du ein bisschen um die goldene Ananas. Aber ansonsten finde ich das System schon ganz cool.
Ja, natürlich, das System ist ja eigentlich eingeführt worden, wie du schon sagst, die Top-Mannschaften da wen mehr zu fordern. Aber es bringt halt auf meiner Meinung nach in bestimmten Ligen einfach gar nichts, weil am Ende des Tages stehen trotzdem die Top-Mannschaften oben. Okay, du kannst dir als Mittelfeldmannschaft frühzeitig, sag ich mal, den Klassenerhalt safen, wenn du jetzt mal oben ins Playoff mit reinrutscht. Aber prinzipiell St. Pölten marschiert das seit Jahren durch. Ich habe mich ja mit der Carina Schlüter auch unterhalten. Sie meinte zu dem System, es wird schwieriger, weil dann die Mannschaften eben die Top-Mannschaften dauernd gegeneinander spielen. Aber im Endeffekt ist dann Pölten auch wieder mit, keine Ahnung, ich glaube 5, 6, 7 Punkten Vorsprung Meister geworden.
Ja, das stimmt. Also das, man sieht das halt auch, dass St. Pölten, ja, die sind ja auch international, waren sie in den letzten Jahren gut vertreten. Die haben eine super Mannschaft, die haben da, glaube ich, auch mehr Mittel als vielleicht andere Mannschaften in Österreich. Und das sieht man dann schon, dass die einfach nochmal eine Klasse besser sind. Und ja, ich bin jetzt gespannt, wie es heuer ist, weil es ja auch einen riesen Umbruch gab oder auch mehrere Clubs einen großen Umbruch gehabt haben in Österreich, auch bei den Top-Clubs. Deswegen bin ich da mal gespannt, wie heuer am Ende der Saison die Tabelle dann aussieht.
Ja, definitiv. Aber wenn man sich jetzt mal die Tabelle anschaut, Austria Wien, Tabellenführer, aber auch wegen der Tordifferenz nur, St. Pölten Zweiter, Sturm Graz Dritter und dein Ex-Club Alltag Vierter. Eigentlich und alles eng beieinander, also aktuell schaut es jetzt nicht nach einem Durchmarsch aus. Aber warten wir mal ab, was nach 10, 15 Spieltagen ist.
Genau, jetzt ist eh noch schwierig zum Sagen, aber ja, es sind ja dann auch mehr Spiele oder es waren auch mehr Spiele durch diesen neuen Modus. Und ich glaube jetzt zum Beispiel für St. Pölten oder Austria Wien, die international vertreten sind oder auch Nationalteamspielerinnen haben, ist das dann auch schon nochmal mehr oder beziehungsweise ja, bin ich gespannt, wie es heuer wird, wenn auch der Europacup dazu kommt, weil dann hat man ja schon deutlich mehr Spiele als in den Vorjahren.
Ja, definitiv. Und ich meine ja, dass auch die trotzdem einen stabilen Kader haben, die Top-Clubs, und auch einen breiteren Kader wie jetzt andere Vereine in Österreich. Ich denke, die sind schon gewappnet dafür. Ich hoffe halt einfach, dass allgemein mehr Spannung in der Liga entsteht, egal in welcher Liga jetzt, damit auf Dauer das Niveau sich auch steigert. Weil ich weiß nicht mehr, zu wem ich das damals gesagt habe, wenn du in der Liga alles rasierst und unangefochten immer Meister wirst, schön und gut, dann bist du für deine Liga zu stark. Aber international kannst du keine Konkurrenz stellen, weil du in der eigenen Liga nicht gefordert wirst. Deswegen hoffe ich, dass auf Dauer, auch jetzt in der österreichischen Bundesliga, das Niveau sich peu à peu steigert, damit die Vereine auch auf Dauer auf hohem Niveau spielen. Weil du weißt es ja selber, wie es ist. Da spielt zum Beispiel St. Pölten, ich will jetzt keinen Club kleinreden, ne? Gegen Blau-Weiß Kleinmünchen, die aktuell Tabellenletzter sind mit 0 Punkten. Mhm. Und dominiert die halt ohne Ende, weil Blau-Weiß zum Beispiel nur mit Akademiespielerinnen spielt, mit Jugendspielerinnen, weil sie die finanziellen Möglichkeiten zum Beispiel gar nicht haben. Und St. Pölten ist halt der Big Club in Österreich und zerlegt halt die. Ja, toll, haben sie zum Beispiel 5-0 gewonnen, aber das Niveau für internationale Spiele ist ja dann auch nicht gegeben.
Ja, also muss ich dir, oder gebe ich dir komplett recht, das ist so. Und ja, ich hoffe auch, dass sich das jetzt vielleicht auch mit Red Bull Salzburg in den nächsten Jahren oder der GRK, ja, dass das einfach ein bisschen mehr an Qualität gewinnt, weil ja, es muss halt irgendwas, auch finanziell natürlich muss der Club bereit sein, etwas zu investieren, damit am Ende dann auch das Niveau ja gehoben werden kann. Und ja, ich bin gespannt, wie die nächsten Jahre noch in Österreich, wie die so verlaufen.
Ich auch, es wäre halt auch schon mal ein Anfang, wenn man zum Beispiel die Spiele auch, glaube ich, ich weiß ja nicht, wie es jetzt mittlerweile ist, als ich damals mit Julia Zangerl mich unterhalten habe, das ist ja schon 2 Jahre her, hat sie gemeint, die Bundesligaspiele werden, ja, die werden noch übertragen auf öfb.de. Mhm. Ich glaube, es wäre schon mal ein Anfang, wenn die Spiele live im Fernsehen laufen würden, wie zum Beispiel in Deutschland auf DAZN oder Magenta oder was weiß ich, und dann Fernsehgelder in die Vereine gepumpt wird, weil so... Ja. Wow, im Internet. Ich habe mir einen Livestream angeschaut, der ist mir bei mir da und abgebrochen. Mhm. Das ist halt traurig im Jahr 2000, damals war es 23, aber in der heutigen Welt, dass der Frauenfußball immer noch nicht so gefördert wird, wie er gefördert werden müsste.
Ja, ja, muss ich dir recht geben. Als ich vor 3 oder als ich eben da nach Alltag gewechselt bin, wurde es erstmal erschaffen, dass es ein Live-Spiel am Wochenende gibt. auf ORF Sport Plus. Und ich glaube, oder ich denke, das gibt es immer noch, aber ja, mehr ist daraus auch nicht geworden. Also ist jetzt auch konstant gleich geblieben die letzten 4 Jahre.
Ja, und das ist halt auch ein Punkt halt, nicht nur der sportliche Anreiz, beziehungsweise der sportliche, die Leistung, sondern auch diese Infrastruktur allgemein um die Vereine. Du kriegst keine Fernsehgelder, du wirst nicht genügend gewürdigt für deine Arbeit, weil ich meine, ihr Frauen macht genau dasselbe wie die Männer. Nur, dass der Unterschied ist, ihr müsst nebenbei studieren, arbeiten, irgendwas machen nebenbei, damit ihr euren Lebensstandard erhalten könnt. Und die Männer, ja, die machen halt am Tag Training, wenn überhaupt, und verdienen mehrere hunderttausend, jetzt mal in Österreich.
Ja. Ja, der Unterschied ist gewaltig, sage ich mal. Aber ich glaube auch, dass das Interesse einfach, ja, es ist schon mehr worden, aber ich glaube, da ist auf jeden Fall schon noch Luft nach oben. Also man sieht es ja bei der EM in der Schweiz jetzt zum Beispiel, wie groß da das Zuschauerinteresse ist. Oder auch in Deutschland die ausverkauften Stadien in Hamburg, in München. Also da hat man schon das Gefühl, da geht also Saison für Saison wird das immer mehr. Und ja, das Gefühl habe ich in Österreich noch nicht so ganz, dass da das Interesse der Gesellschaft wächst.
Und deswegen, um auch wieder auf deinen Weg zu kommen, hast du dich wahrscheinlich entschieden im Sommer, ich möchte jetzt einfach mal was anders sehen, wo vielleicht auch mehr auf den Frauenfußball geschaut wird, was ja in Norwegen gemacht wird, wenn man auch die internationalen Spiele schaut. Und bist dann eben nach Norwegen gewechselt. Wie kam es eigentlich dazu, dass du dann gesagt hast, obwohl du eigentlich ein alter Stamm warst oder relativ viel gespielt hast, dass du jetzt wieder ein Step ins Ausland warst?
Genau, also es war für mich einfach wieder an der Zeit. Ich wollte was Neues sehen, ich wollte eine neue Herausforderung und bestmöglich in ein Land, wo ich die oder in ein ja komplett neues Land, jetzt nicht Deutschland, und genau deswegen hat sich das mit Norwegen ergeben und ja, dann habe ich es auch einfach gemacht.
Das hört sich gut an. Ja, Norwegen, gut, ich mach's halt einfach einmal. Mal schauen, was passiert.
Genau, ich habe es mir schon angeschaut davor, ich war vor Ort und ja, hatte da ein gutes Gefühl und genau, habe den Schritt dann auch gemacht.
Ja, perfekt. Jetzt sind wir bei knapp 41 Minuten Aufnahmezeit, haben deine komplette Karriere nochmal durchgelebt, haben sogar diskutiert, beziehungsweise waren einer Meinung mit dem Thema Infrastruktur in Österreich im Frauenfußball, sind auch immer wieder abgeschweift, aber so kürzt sich's in meinem Podcast, deswegen sind wir ja da, wir wollen ja nicht nur wie die Medien, ja, du hast da gespielt, okay, wie hat es dir gefallen, schön. Nein, wir wollen auch einfach die Fußballerinnen, den Fußballer nebenher auch kennenlernen. Deswegen auch manchmal diese privaten Schwanks da, was wir mit reinbauen.
Ja.
Und jetzt kommen wir zum dritten Teil des Podcasts und da sind ein paar Fragen reingekommen. Also zwei Hauptfragen haben wir, aber die sind auch ein paar andere reingekommen.
Okay. Und
ich fange mal mit dem Olli Jakob an. Also ich habe mir sein Profil angeschaut und ich weiß jetzt, was er mit seiner Frage meint, aber er möchte von dir wissen, wie gut war dein erster Teammanager in Alltag?
Das riecht nach Eigenlob. Ja, also ich kann nichts sagen. Er hat seinen Job super gemacht und genau, er war unser erster Team, oder er war mein erster Teammanager in Alltag und ja, war gut, hat einen guten Job gemacht.
Perfekt. Dann die Isabella Jaronsen. Ja. Wie sehr magst du Zimtschnecken und würdest du mir mal welche nach Jena schicken?
Grüße an Bella. Ja, also ich muss echt sagen, das ist eines der besten Sachen zum Essen hier in Norwegen, die ich bisher ausprobiert habe. Die können sehr gute Zimtschnecken machen und ich würde ihr gern welche schicken, aber die Post, die ist nicht so schnell in Deutschland. Deswegen glaube ich, wären sie jetzt nicht so lecker, aber am besten mich besuchen kommen, dann können wir gemeinsam eine Zimtschnecke essen.
Perfekt. Oder wenn du mal im Weihnachten deine 3 Monate Urlaub hast, einfach mal nach Jena fahren.
Genau, und selber welche machen.
Dann der Johannes möchte wissen, konntest du dir schon immer vorstellen, Profifußballerin zu werden oder kam der Traum erst später?
Boah, ich hatte nie so wirklich das, also es war nie so in meinem Kopf, ich will das werden. Es ist, also das klingt jetzt vielleicht blöd, aber es ist einfach so passiert. Also der Weg hat sich so ergeben und ja, ich bin mega froh, dass er sich eigentlich, ja, nicht leicht, aber dass er sich so ergeben hat und genau.
Ja, perfekt. Der Mario möchte wissen, wer war bisher deine beste Mitspielerin und im Gegenzug deine beste Gegenspielerin?
Boah, ich würde sagen, meine beste Mitspielerin bisher war Selina Cerci in Bremen und die beste Gegenspielerin, boah, gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Ich sage jetzt mal Clara Bühl.
Ja, ich gehe mit beiden mit. Also beide super Fußballerinnen und es sieht man jetzt aktuell in der Bundesliga, was die beiden abreißen.
Ja, eben.
Perfekt, dann die nächste Frage. Hattest du als Kind irgendwelche Vorbilder im Fußball, ob männlich oder weiblich?
Boah, nein, nicht so wirklich. Also männlich nicht. Ich habe immer auf Laura Feiersinger sehr heraufgeschaut. Also die Laura Feiersinger und Vicky Schnaderbeck waren, sage ich jetzt mal, in meiner Kindheit meine größten Vorbilder.
Und das Schöne ist, die sagen mir sogar beide was.
Wie bitte?
Das Schöne ist, die sagen mir beide was.
Oh ja.
Weil ich hatte ja auch schon Reste, wo mir Namen gesagt haben, wo ich entweder viel zu alt jung war oder ja, einfach noch nie mal nehmen konnte. Aber ich kenne beide Mädels.
Sehr gut.
Dann die nächste Frage. Hattest du als Kind einen Lieblingsverein?
Ja, es war Bayern München.
Alles klar, ich lege jetzt meine Kopfhörer weg und gehe.
Ich wollte gerade sagen, auch nur wegen meinem Bruder. Der war verrückter Bayern-Fan und ja, wie der Bruder, so die Schwester.
Aber man kann es ja irgendwie verstehen. Ich meine, ihr seid beide wahrscheinlich ziemlich jung, also 98er Jahrgang du. Ihr habt ja den Zeitlang gehabt, wo Bayern 10 Jahre am Stück Meister wurde. Da kann man ja, ja, eigentlich fast nichts anderes werden.
Genau, also mich hat auch, ich habe damals auch keinen Fußball geschaut. Ich war einfach Bayern-Fan und wir hatten Trikots, weil er sie hatte und sie ihm mal zu klein worden sind und ich sie dann tragen durfte. Also, genau.
Also, willst du mir gerade sagen, wenn dein Bruder zum Beispiel, jetzt sage ich mal, was fällt mir für ein Verein an, was bei mir in der Nähe ist, Club-Fan wäre, also FC Nürnberg-Fan, wärst du FC Nürnberg-Fan gewesen?
Ja, jetzt vielleicht nicht mehr, aber damals, als ich nicht so, als ich mich selber nicht so, ja, mir die Spiele oder irgendwas angeschaut habe, ja, wahrscheinlich wäre ich dann Nürnberg-Fan gewesen.
Perfekt. Ja gut, jetzt kommen wir zu unseren 2 Fragen, was der Nils und ich standardmäßig stellen. Und die erste Frage ist, nenne uns deine Top-11. Es können ehemalige Mitspielerinnen sein, du kannst dich selber mit einbauen. Es können aktuelle Mitspielerinnen sein, Gegenspielerinnen sein. Da lassen wir dir die freie Wahl.
Meine Top 11.
Ja, mit System bitte.
Im Tor. Oder ist das egal? Na doch, im Tor gehe ich mit dann von links nach rechts hinten Kathi Naschenmeng. Oder sind's Leute, die ich kenne, oder alles?
Das ist dir frei überlassen, aber ich habe die Torhüterin leider nicht verstanden. Weil ich habe nur gehört, und auf einmal, ja, jetzt von links nach rechts und dann, ja.
Isabella Gresche.
Okay.
Genau, ist auch eine Österreicherin, die gerade in Amerika spielt. Dann gehe ich in die IV. Boah, das ist eine ganz schwierige Frage. Müssen es aktive Spielerinnen sein?
Nein.
Okay. Vicky Schnaderbeck und Adina Hamidovic. Dann gehe ich mit Laura Wienreuter. Zadra Ziel, Dunst, Feiersinger, Isabella Jaron, Eileen Kempel und Rike Dietz.
Ich glaube, du warst bei 11, ja?
Ja.
Und in welchem System lässt du spielen?
Im 4-2-3-1.
Standardsystem. Ja, perfekt. Die meisten sagen mir sogar was. Bei 1-2 musste ich überlegen, aber auch stabile Mannschaft. Und ich glaube, heutzutage würde die in der österreichischen Bundesliga oben mitspielen.
Ja, davon gehe ich auch aus.
Wenn nicht sogar schon in der Bundesliga unter den Top 4.
Das wäre was.
Jetzt kommen wir zu unserer absoluten Standardfrage. Wen empfiehlst du uns denn als nächsten Gast?
Ich empfehle euch. Ich würde sagen Isabella Gresche. Das wäre auch mal spannend, da die jetzt in Amerika ist, zuvor in Italien war. Und ja, wäre ich mal gespannt, was sie so zu erzählen hat.
Perfekt, ist vermerkt und werden wir mal anschreiben. Jetzt bedanke ich mich für deine Zeit bis hierher und dass du dir, wir haben 21.07 Uhr Stand jetzt, die Zeit überhaupt heute Abend genommen hast.
Ja, gerne.
Und was bei uns natürlich auch Tradition und Standard ist, gehören jetzt dir als Gast die letzten Worte.
Ja, danke für die Einladung. Mega cooler Podcast. Macht weiter so. Und ja, vielleicht hören wir uns nochmal oder sehen uns mal. Und ja, das war's aus Norwegen. Liebe Grüße.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden, von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.